Ja, es wird wieder gesprächig auf 88.4, der Salatschatten lädt ein zu Plausch und Lausch. Ich heiße all jene willkommen, die gerne ihre Ohren auf Gedanken richten, denen uns hoffentlich einige aus unseren Geistern herauszuformulieren uns gelingt. Wir, das sind heute meine drei Gäste, Dennis und Christoph und Fabian. Hallo, ich begrüße euch.
Hallo.
Hallo.
Dazu als Spiritus dubios wie immer ich oder halt Jobst für alle, die gern Namen hören. Unser Thema soll heute der Journalismus sein, genauer der unabhängige Journalismus als Nebengedanke, vielleicht auch der neutrale Journalismus und die Frage, ob es diese beiden wirklich gibt, geben kann, geben sollte und ob das überhaupt die richtige Fragestellung ist, man nicht auf der Suche nach ihm und dessen zielloser Verteidigung einer Illusion aufsetzt und das nicht nur einer über die Sache an sich, sondern einer, die sich genau vor den Kontext stellt, den man von unabhängigen Journalisten kritisch beleuchtet zu sehen, sich trösten möchte. Toller Satz, nicht? Und so etwas sieht der zwischen den heute anwesenden Diskutanten aufgespannte Bogen aus. Das verspricht einiges an Debatte. Den ersten Teil des Salatschattens möchte ich aber der Vorstellung meiner Gäste widmen. Die haben nämlich einiges vorzustellen. Sie machen eine Zeitschrift, eine Studierendenzeitschrift, vielleicht sogar die Studierendenzeitschrift in Potsdam. Speak Up nennt man sie. Das Up. In Speak Up, also UP, findet man auch im Namen anderer Aktivitäten in Potsdam. Es klingt ein wenig nach Erhebung und Aufstand, nach Stand Up, Rise Up. Welche Deutung gebt ihr denn dem Kürzel der Universität Potsdam?
Ja, UP heißt tatsächlich erstmal Universität Potsdam, aber du hast es schon ganz gut erkannt. Speak Up bedeutet auch, mal die Stimme zu erheben. Das war, bis es die Speak Up gab, nicht immer der Fall. Wir waren ja schon vor kurzem mal für Funk Up hier zu Besuch und haben uns schon ein bisschen darüber unterhalten, wo die Speak Up herkommt. Gab es jahrelang nichts an der Uni Potsdam, was man als studentisches Medium betrachten könnte, was auch wirklich eine Kontinuität hat. Und es freut uns, dass wir jetzt schon seit über 3 Jahren auch mal wieder die Stimme erheben als Studierendenschaft und vor allem als Studierende für Studierende.
Als Studierendenschaft die Stimme erheben, das heißt, jeder kann mitmachen?
Richtig, ist ganz offen. Man kann bei uns jederzeit erfragen, wann die Redaktionssitzungen sind, wo die sind. Und dann sind wir da offen für jede neue Stimme. Wir machen auch einmal im Jahr ein Seminar, wo man bei uns das wichtigste journalistische Handwerkszeug erlernen kann, wenn man das jetzt so hochtrabend bezeichnen darf. Da geht es natürlich einfach darum, auch Leuten zu zeigen, dass es nicht schwierig ist, heutzutage eine Zeitschrift selbst zu machen und dass man da nicht viele Mittel braucht, um viel zu erreichen. Und schon darüber sind viele Leute eingeladen, bei uns mitzumachen. Aber natürlich auch jenseits dieses strikten Kontextes einfach dazukommen und mitmachen.
Wie viele Exemplare druckt ihr denn von diesem Heftchen? Das ist so ein kleines, ich habe es hier mal vor mir, ein A5-Druck, wie man ihn so aus den 90er Jahren kennt, die ganzen Underground-Publikationen.
Genau.
Das Papier ist etwas besser und auch der Kontrast. Damals war das alles so gelblich und mit so Schreibmaschinenbuchstaben. Nee, das ist schon hübsch zu lesen. Ich finde dieses Format überhaupt sehr, sehr schön. Wie viel druckt ihr davon?
Wir machen zwischen 3.500 und 5.000 Exemplaren pro Quartal.
Mhm. Für wie viele Studenten? Für 30.000, oder?
An der Uni Potsdam 21.000 Studierende. Mhm. Aber wir wissen auch, dass es auch jenseits des Universitätskontexts gelesen wird, auch an der Fachhochschule zum Teil und auch an der HFF. Also insgesamt hat man etwa 25.000 Studierende in Potsdam. Und da versuchen wir, so viele wie möglich davon zu erreichen.
Okay, das Heft ist kostenlos und wird ausgelegt.
Genau.
Kriegt das Heft Unterstützung von der Uni oder von der Stadt oder von sonst jemand?
Höchstens indirekt. Also wir versuchen uns in erster Linie über Werbung zu finanzieren, ganz klassisch. Passen natürlich auch ganz gut auf, wer da bei uns Werbung macht. Hinten zum Beispiel guckt er sich gerade an, hier die Mittelbrandenburgische Sparkasse, unser Cash, Moderator, ganz genau.
Cash Extra kümmert sich ums Geld.
Ganz genau, das gehört zum Leben im Kapitalismus dazu.
Also auch euer Geld.
Ganz genau. Ja, und da passen wir natürlich auf, wer da reinkommt. Ich glaube, wir wägen das ganz gut ab, was da zweckmäßig ist und was nicht. Für gemeinnützige Organisationen machen wir auch mal eine Werbung kostenlos. Ansonsten kriegen wir auf Antrag auch mal ein paar Mittel von der AG Studium Plus, die fördern studentische Initiativen an der Universität Potsdam. Das ist eine gute Sache, aber wie gesagt, wir versuchen so weit wie möglich unsere Bewerbung zu finanzieren. Das funktioniert auch weitestgehend gut.
Mhm. Wie viel Geld braucht man denn für so ein Heft?
Ja, das ist eine gute Frage.
Weil also die Leute, die Texte liefern, machen es ja dann wahrscheinlich alle umsonst.
Genau.
Und auch die redaktionelle Arbeit, alles umsonst.
Richtig, ja.
So, klar, logisch. Bleibt nur der Druck. Was kostet der?
Naja, so circa 1200 Euro bei 4000 Stück. Also wird aber auch teurer, je nach Auflage und Umfang des Heftes vor allen Dingen. Also das kann auch mal 1,4 kosten jetzt oder 1,5. Also der Druckpreis an sich schwankt ja auch aufgrund der Papiereinkaufspreise. Also das kann auch im Oktober, wenn wir wieder rauskommen, etwas teurer sein.
Ja, und es hängen ja natürlich noch viele ganz andere Kosten dran. Also es ist nicht nur das Papier und auch nicht nur der Druck, sondern wir haben jetzt zum Beispiel an den Universitätsstandorten Aufsteller aufgebaut, wo man sich dann so schön rausgreifen kann. Die haben mal 1.000 Euro nebenbei gekostet. Dann haben wir so einen SMS-Informationsdienst, der kostet auch sein Geld. Das ist für die Studierenden natürlich auch kostenlos. So verschiedene Sachen, ein paar Fotolizenzen muss man mal kaufen. Also es hängt schon einiges dran, aber ich glaube, wir wirtschaften insoweit ganz in Ordnung, dass wir nun seit 3 Jahren irgendwie funktionieren und machen keine großen Gewinne, ist auch gar nicht das Ziel. Genau genommen machen wir gar keine Gewinne, aber wir sind froh, dass wir existieren und dass wir irgendwie überleben können.
Also ich habe mal gerade überschlagen, wenn man so ein Heft machen würde und würde es verkaufen wollen, würde man für 1 Euro pro Heft eigentlich das finanzieren können, wenn alle anderen Arbeiten kostenlos eingetragen werden.
Ja, vor allem, wenn alle Exemplare restlos gekauft würden.
Okay, der Hammer.
Aber das ist ja gar nicht der Anspruch. Also das ist ja von Anfang an das Ziel so eines Heftes gewesen, dass wir für alle Mitglieder der Studierenschaft unmittelbar zugänglich sein sollen, dass man es uns kostenlos einfach wegschnappen kann, entweder aus dem Briefkasten beim Studentenwerk, also in den Studierendenwohnheimen oder in der Mensa und der Cafeteria. Und wir sehen ja, dass die Teile gut weggehen, dass dann nicht immer ganz so viel übrig bleiben. Könnte manchmal auch ein bisschen mehr weggehen, denkt man sich natürlich, aber ich glaube, die Studierendenschaft nimmt das schon ganz gern an.
Sind alle Artikel auch online zu lesen?
Ja.
Ausnahmslos.
Wenn man Schleichwerbung machen darf, auf speakup.to, genau. Jederzeit ebenfalls kostenlos abrufbar.
Ich habe da heute mal drin rumgeschmökert in verschiedenen Artikeln. Das hat schon Level, muss ich mal sagen. Das sind also ein Querschnitt durch alle Themen, die es so gibt und auch ganz viele unterschiedliche Autoren, die ich da gelesen habe. Deinen Namen habe ich auch gefunden, aber auch ja, also wahrscheinlich zu jedem Thema jemand, der sich damit beschäftigt hat oder der das zufällig auch, also dem es begegnet ist. Wie viele Leute schreiben denn so insgesamt bei euch? Also feste oder gelegentliche auch, oder?
Also insgesamt kann man wohl sagen, dass der feste Kern, das sind immer pro Ausgabe so, ich würde sagen so ja, 8 bis 10 Leute, die dann immer in dem E-Mail-Verteiler sich austauschen, was in die neue Ausgabe soll. Dann wird natürlich erstmal ein Treffen einberufen, zu dem sich jeder so seine Gedanken macht, was gerade aktuell ist, worüber die Studierendenschaft informiert werden soll oder muss auch. Speziell wenn jetzt sowas wie Wahlen an der Universität Potsdam anstehen, dann ist das schon eine Sache, womit sich ja einige Studierende ja nicht so befassen, weil sie mit dem Studium beschäftigt sind, kann man ja nachvollziehen und da berichten wir dann gerne drüber. Und ansonsten, wie Dennis schon sagte, kann jeder mitmachen, der Lust hat, ein bisschen was zu schreiben oder der sich auch ein bisschen journalistisch engagieren möchte.
Und wie viel machen mit? Dann also außer diesem festen Redaktionsstamm?
Das variiert, würde ich sagen.
Naja, es kommt immer ein bisschen drauf an. Also der harte Kern, wie du schon gesagt hast, so 8 Leute würde ich auch sagen. Und dann kann das auch mal übers Dutzend drüber gehen, aber es ist doch ein überschaubarer Kreis. Und das liegt natürlich auch daran, dass die Studienbelastungen in den letzten Jahren zugenommen haben. Die Leute haben immer weniger Zeit, sich jenseits des Studiums noch für andere Dinge zu engagieren. Das spüren alle studentischen Initiativen, wir natürlich auch. Aber wir sind natürlich sehr froh, dass wir immer wieder eine E-Mail bekommen. Ja, wir wollen mitmachen. Ich möchte unbedingt was leisten für diese Zeitschrift. Die kommen dann auch dazu. Und viele, die sehen wir auch auf den Redaktionssitzungen gar nicht, sondern die haben wir ständig per Handy am Ohr oder über den E-Mail-Verteiler. Das ist also heutzutage auch ganz unverkrampft. Da heißt es nicht, nur wer zur Sitzung kommt, der darf auch was schreiben, sondern jeder, der da Interesse hat, kann seinen Beitrag leisten. Der Applaus da im Hintergrund. Sehr gut. So funktioniert es bei uns.
Ja, klar, wunderbar, wie sonst. Man hat halt begrenzte Ressourcen, jeder in seinem Studium. Und ihr persönlich, wie schafft ihr das? Ihr studiert alle noch?
Genau. Also ich für mich, wenn ich die Frage direkt beantworten darf, studiere Filmwissenschaft im Master, gar nicht in Potsdam, sondern an der FU in Berlin, war früher aber ein Bachelor in der Medienwissenschaft in Potsdam. Und klar, das zehrt schon an den Ressourcen. Also man macht ja auch Dinge, neben Studium, auch neben Speak-Up, lebt man ja auch noch irgendwie. Da muss man mal gucken, wo man ein bisschen ja, was abzwackt, damit man das noch irgendwie organisiert kriegt. Aber andererseits kriegt man ja auch viel zurück. Man sammelt unheimlich viel Praxiserfahrung, die man auch später gut gebrauchen kann. Und die Sache ist einfach eine Sache, die am Herzen liegt. Also man möchte seine Zeit ja auch für die Dinge investieren, die einem irgendwie wichtig sind. Und so geht es mir persönlich.
Ja, das war jetzt mein Verdacht, wenn das denn wirklich also nicht mehr möglich sein sollte, einfach so mal zu studieren, um ein interessantes Stück Leben hinter sich zu bringen, sondern man muss dann wirklich durch, dass dann nur noch solche Leute übrig bleiben, die solche Projekte und andere machen, die das dann vielleicht auch beruflich später mal machen wollen. Also nur Medienwissenschaftler oder Journalistikstudenten oder ähnliches oder eben wirklich ganz, ganz so politisch Engagierte.
Ist aber nur bedingt der Fall. Also wir haben auch Leute, die aus ganz anderen Fachrichtungen kommen. Ich hatte ja dieses Seminar angesprochen, das wir an der Uni Potsdam einmal im Jahr leiten dürfen. Und da haben wir auch Leute, die nicht zu den üblichen Verdächtigen gehören würden. Also Naturwissenschaftler, die sich auch mal bei uns trauen, vorbeizuschauen. Und die sich nicht trauen, sondern die das ganz bewusst natürlich machen. Und die da auch nicht unbedingt die Ambitionen verfolgen. Und da stelle ich jetzt einfach mal, dass die alle unbedingt Profi-Journalisten werden wollen, sondern die einfach ihren Beitrag zu dem Projekt leisten wollen und sich vielleicht auch mal ausprobieren möchten. Und genau dazu bieten wir auch eine gewisse Plattform. Natürlich haben wir hohe Ansprüche und möchten den Studierenden auch was bieten, aber es muss nicht alles das Niveau, wenn man überhaupt diesen schwierigen Begriff anwenden darf, wie irgendein ja, bundesweit erscheinendes Fachmagazin oder sonst was haben, sondern man kann bei uns auch einfach mal experimentieren. Und ich glaube, das sieht man auch, dass wir da viel Freiraum geben.
Mhm. Ich hatte vorhin diese ganzen Kalkulationen, was kostet das und so, mal überschlagen, um zu schauen, was ist es für eine Hürde heutzutage. Also die Druckkosten schienen erstmal gar nicht so hoch. Das waren vergangene Zeiten deutlich mehr. Und wenn ich mir das so anschaue, also es wäre theoretisch erstmal relativ leicht möglich mit, na, ich habe das mit einem Euro überschlagen, vielleicht müsste man ein bisschen mehr nehmen oder zwei, aber dass man die verschiedensten Anliegen eben auch mit zum Heftchen publizieren kann. Wäre denn aber dieser Print wirklich noch das Medium? Wird die wirklich viel gelesen als Papier oder ist das Lesen im Internet, hat es das total verdrängt?
Bei uns ist beides der Fall. Also wir können das ja recht gut überwachen, in Anführungsstrichen, anhand dessen, dass wir sehen, wie viele Teile in dem Aufsteller noch hängen oder wie viel in der Bibliothek liegen. Gut, jetzt hatten wir den Fall, dass die Leute aus der Bibliothek das Papier geklaut haben. Das lassen wir jetzt mal einfach außen vor. Aber an den anderen Standorten, wo kein Papierklau betrieben wurde, haben wir auch gesehen, dass der Stapel von Woche zu Woche kleiner wird und auch in den Aufstellern immer mehr Hefte rausgezogen werden. Das ist klar. Also wir sehen, dass die Leute auch noch das Interesse haben, mal so ein Papierheft in der Hand zu halten und sich mal in die Handtasche zu stecken und den Bus nochmal rauszuholen. Aber genauso sehen wir auch die Nutzerzahlen im Internet und das hält sich, glaube ich, mittlerweile in etwa vielleicht die Waage. Ich glaube, das Heft wird noch ein bisschen überwiegen, wenn man mal die Anzahl der Hefte zählt. Aber ich glaube, das kann auch bald ein bisschen kippen sogar.
Naja, das würde ich, ja, kommt drauf an. Also durch die Präsenz an der Uni in den Ständern, in den Mensen, wo wir ausliegen mittlerweile durch die Ständer, sind wir wirklich präsenter als jetzt im Internet, weil wir im Internet viele Suchanfragen haben, die verschiedenste Themen betreffen. Also da sucht im Prinzip niemand nach Studierendenzeitschrift Potsdam und wenn, dann kommt das sehr, sehr selten vor. Also da kommen nur zufällig Leute dann drauf, wenn sie nach studentischen Themen suchen. Also das Heft überwiegt noch, aber mal gucken, wie sich so entwickelt. Also es kann schon sein, dass es irgendwann das Online-Medium vielleicht noch stärker wird dann.
Wer macht denn das von euch?
Unterschiedlich. Also die Website haben wir irgendwann mal vor Urzeiten in Betrieb genommen, dann haben Christoph und ich die mal ein bisschen modernisiert, damit sie auch nach heute aussieht. Das war nicht immer der Fall. Genau, wir haben ja auch seit zwei Heften ein neues Layout, wir haben uns ein bisschen angepasst und eine klare Kante gezeigt. Aber ansonsten, je nachdem wer Zeit hat, also wir haben da verschiedene Leute eingearbeitet, jetzt hat es die Katja, glaube ich, letztes Mal gemacht, sonst, ich glaube, das mal davor Christoph, also jemand, der sich gerade dazu berufen fühlt und Zeit hat und die Nerven dazu hat, das ist ja auch alles ein bisschen aufwendig. Ne?
Also ich kann diese Website von SpeakUp nur empfehlen, ich finde es da angenehm drin zu blättern, liest sich gut, auch das Layout ist optisch entgegenkommend und nicht so überladen und eigentlich eine wunderhübsche Sache. Ich wünsche mir mal, dass unsere Website auch so aussehen wird. Vielleicht kriegen wir es ja bald mal hin. Ich fand was ich da gelesen habe, das waren alles Dinge, wo ich sage, das wäre doch das Normalste von der Welt, dass diese Art von Berichterstattung oder diese Themen ja existieren an der Hochschule. Und das gab es wirklich über viele Jahre nicht.
Das muss man tatsächlich so sehen, ja. Also ich weiß noch, ich bin 2009, Wintersemester 2019 an die Uni gekommen, da war gerade die Initiative, also eine neue Studienzeitschrift zu gründen, das war damals noch ein ASTA-Projekt, das war es dann nach einem Jahr ich sage mal in Anführungsstrichen und in Klammern zum Glück nicht mehr, weil es war natürlich auch unser Anliegen, der Asta unabhängig aufzutreten. Aber es war ein guter Einstieg und wir konnten dadurch natürlich auch ein bisschen Anschubfinanzierung genießen. Wie gesagt, das ist dann jetzt schon seit langer Zeit nicht mehr der Fall. Und tatsächlich gab es vorher, ja, also geschlossenes und regelmäßig erscheinendes, wenn ich das jetzt mal okay. als Kriterien so ansprechen darf, gab es meines Wissens nach nichts und ich habe mir von auch niemandem was sagen lassen, dass da irgendwie was Entsprechendes existierte. Bestimmt gab es vereinzelte Publikationen und ich kann mir auch vorstellen, dass einzelne Fachschaften vielleicht auch zu bestimmten Fachthemen was veröffentlicht haben, aber etwas, was die gesamte Studierendenschaft erreichen sollte und vor allem regelmäßig, gab es da bis zu dem Zeitpunkt nicht.
Mhm. Ich dachte, das wäre völlig selbstverständlich, dass wenn es einen Asta gibt, der dann auch Geld einsammelt, es gibt ja auch Beiträge, die die Studierenden zahlen müssen, dass man dann automatisch immer eine mindestens monatliche Publikation macht.
Also es gab, um das noch zu ergänzen, es gab den Babelsberger Anfang der 2000er Jahre und den Bernd. Der Bernd hat wohl einen größeren Teil der Studierendenschaft erreicht.
Ja, schon ein Weilchen her.
Aber ist auch schon eine Weile her. Ja. Also.
Der war aber auch nicht vom Asta quasi finanziert, sozusagen von den Beiträgen auch so.
Nee, genau. Das ist ja bei uns auch genauso der Fall. Also wie ich sagte, haben wir als Asta-Projekt sozusagen angefangen. Das war noch eine andere Chefredakteurin, die war damals auch selbst Asta-Referentin für Öffentlichkeitsarbeit. Das hatte auch zu dem Zeitpunkt völlig seine Berechtigung, dass das aus diesem Kontext entstanden ist. Aber wir hatten auch nach kurzer Zeit dann auch das Gefühl und das Bedürfnis, auch unabhängig vom Asta auftreten zu können. Ich meine, wenn man die Artikel bei uns liest, ist das ja auch irgendwie selbstverständlich, wenn man kritisch auch über Asta, der eine Art Regierungsorganisation ist, wenn man das jetzt mal so hochtrabend sagen will, er wird ja schließlich vom Studierendenparlament gewählt und da kritisch berichten möchte und auch hinterfragen möchte, dann ist es natürlich schon eine widersprüchliche Situation, wenn man das Heft jedes Mal vom Asta bezahlt bekommt. Das erklärt sich irgendwie von selbst. Aber natürlich kann der Asta bei uns genauso auch eine Anzeige schalten wie der andere. Und das können wir dann auch, glaube ich, einordnen. Und die Studierendenschaft weiß auch, warum das so ist und was da auch für Nöte manchmal eine Rolle spielen.
Ja, das wäre schon der erste Streiflicht auf den nächsten Programmpunkt. Aber ich hätte mir vorgestellt, dass, also wenn der Asta sowas herausgeben würde, wäre das ja quasi so eine Art öffentlich-rechtliches Medium auf die Hochschule bezogen. Das kann man ja auch so organisieren, dass die Macher davon, genauso ist es ja auch gedacht bei ARD und ZDF, da auch unabhängig arbeiten könnten. Aber auch das hat man nicht gemacht. Ne? Es gab keine, also es gibt da keinen Automatismus, vielleicht auch, weiß ich, im Hochschulrecht oder gibt's irgendwie
ein Asta-Recht? Also Hochschulrecht gibt es sowas ganz bestimmt nicht, das kann man ja nachlesen und ich kann ja auch nicht für den Asta sprechen, was da die Beweggründe sind, dass sie das nicht gemacht haben, kann ich nicht einordnen, aber es ist natürlich auch rein definitorisch schon eine andere Geschichte als bei der ARD. Bei der ARD und bei der ZDF werden die Gebühren unmittelbar bei der Bevölkerung erhoben. Hier ist es ja so, dass die Gelder über die Studierendenschaftsbeiträge eingezogen werden und dann vom Asta wiederum als Sonderinstitutionen verwaltet werden und auf Antrag dann verteilt werden. Ich verstehe die Anspielung, aber es ist natürlich doch nochmal ein bisschen eine andere Geschichte, ob ich über die Person oder über die Referenten kritisch berichten möchte, die einen Tag vorher über den Projektantrag vielleicht abgestimmt haben. Das ist vielleicht dann doch eine andere Geschichte. Aber klar, da gibt es vielleicht auch Parallelen. Aber ich kann nur sagen, meines Erachtens gibt es da keine Ambition. Ich weiß bloß, vor ein paar Jahren gab es mein eigenes Asta-Heft, noch eine Asta-Info oder sowas hieß das. Das war aber keine Zeitschrift im Sinne, sondern mehr eine Informationspublikation, wo eigene Themen stark gemacht wurden.
Okay, dann denke ich mal, haben wir von der Sache Speak Up genügend erzählt und ich spiele jetzt einfach mal eine Musik. Ich habe in die Mottenkiste gegriffen, die 80er Jahre werden heute erklingen. Wir fangen mal mit Philipp Bohr an. Ja, ihr seid auf 88.4 im Salatschatten bei Frappo, dem Freien Radio Potsdam. Wir wollen uns heute streiten über unabhängigen Journalismus und die Kollegen, meine Gäste, die ich heute hier habe, der Dennis, der Christoph und der Fabian von Speak Up, der Studierendenzeitschrift in Potsdam, haben sich im ersten Drittel vorgestellt mit den tollen Sachen, die sie machen. Nun, wir hatten uns getroffen auf dem Campusfest, oder wie ist das, Sommerfest, Hochschulsommerfest heißt das bei euch in Potsdam oder so. Da hatten wir so einen Stand nebeneinander und da sind wir so ein bisschen aneinander geraten zum Thema: Gibt es denn überhaupt den unabhängigen Journalisten? Ich hatte am Anfang schon so ein paar komplizierte Fragen versucht zu verketten und würde erstmal mit der ersten euch entgegenkommen, also den unabhängigen Journalisten als Ideal erstmal so hinnehmen. Ich stelle den natürlich in Frage, aber Dann war die Frage, kann es den geben? Inwieweit oder worin besteht denn eigentlich Unabhängigkeit? Oder worin soll denn die Nicht-Unabhängigkeit bestehen? Oder Abhängigkeit? Was sind die Gründe? Was meint ihr? Was ist der Kern des Ideals, das man da verteidigt?
Ich weiß nicht, ob ideal da der richtige Begriff ist. Es gibt erstmal einen rechtlichen Rahmen, der ist recht streng und fest. Der stellt hohe Ansprüche an Journalistinnen und Journalisten, die viele Pflichten haben in ihrer Arbeit, natürlich auch Rechte genießen. Sie dürfen auf verschiedene öffentliche Dokumente zugreifen, so wie eigentlich auch jeder normal aus der Bevölkerung. Aber sie haben da bestimmte Bevorzugungen, sie haben bestimmte Vorzüge gegenüber anderen Gruppierungen, aber sie haben natürlich ganz genauso auch ganz bestimmte Pflichten, denen sie nachkommen müssen. Das ist bei uns ganz genauso. Und zu einem dieser Pflichten gehört natürlich, seine Quellen genau abzuwägen, immer beide Seiten zu hören. Und von daher gibt es schon einen rechtlichen Auftrag, eine gewisse Unabhängigkeit zu wahren.
Einen rechtlichen Auftrag, Unabhängigkeit zu wahren, Verpflichtung. Wenn man die nicht einhält, dann kommt aber dann auch der Arm des Gesetzes.
Richtig.
Und das heißt, es ist eine nicht ganz unabhängige Unabhängigkeit, die ja dann doch von jemandem reglementiert wird, der heute, also der Staat, die Gesetze auf diese Weise gemacht hat, die sie aber morgen, nächstes Jahr, in 10 Jahren ganz anders machen kann.
Nicht also, ganz. Es gibt ja verschiedene Ebenen von Recht. Das eine konkretisiert sich im Landesrecht. Jedes Land hat seine eigenen Pressegesetze. Die sehen eigentlich alle mehr oder weniger gleich aus, wo der Presse ein hoher Grad an Freiheit zugesprochen wird. Aber ich verstehe, worauf du anspielst. Natürlich ändern sich auch Gesetze. Aber was sich nicht so schnell ändert, sind die Grundrechte nach dem Grundgesetz. Und da ist natürlich ganz klar konkret gemacht, dass Presse und die öffentlichen Rundfunkanstalten ein ganz hohes Maß an Freiheit genießen. Und wer in Fernseher mal anschaltet, der weiß, dass die Freiheit auch gut genutzt wird in weiten Teilen. Manchmal man sich manches Format wegwünschen, aber manchmal freue ich mich auch, dass die Freiheit ein bisschen weiter ist, als vor allem dann gleich der Knüppel, mit dem man dann so manches Format vielleicht gleich wegknüppeln möchte.
Mhm. Wenn man sich das öffentlich-rechtliche Radio anschaut, dann gibt es demgegenüber viele Initiativen, zum Beispiel ein freies Radio, die sagen, da fehlt aber was. Und warum? Ist das deren Unabhängigkeit oder deren denn doch nicht ganz Unabhängigkeit?
Von wem fehlt das? Beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk oder beim freien Radio?
Beim öffentlich-rechtlichen. Also die Kritik ist ja doch klar präsent, also nicht nur hierzulande, überall, dass öffentlich-rechtlicher Rundfunk doch entweder tendenziell Staatsrundfunk ist, ist also in den einzelnen Staaten ein bisschen unterschiedlich geregelt, aber auf der anderen Seite ist es natürlich elitärer Rundfunk, der aus einer bestimmten professionellen Kaste heraus, also nennen wir es mal Bildungsbürgertum, nennen wir es mal auch Leute, die zur Hälfte, also ganz prekäre Abhängige sind, die da also zu ganz unerträglichen Honorarbedingungen zum Teil arbeiten müssen, auf der anderen Seite aber einem Apparat unterstellt sind, der doch so eine gewisse eigene Maßgabe hat. Auch wenn ihm nicht unbedingt vom Staat so direkt vorgeschrieben wird, wird es natürlich auch. Das kommt ja noch dazu, dass man da mit Parteienproports und mit allen möglichen Auflagen. Was ist denn an diesem Staatsrundfunk eurer Meinung nach nicht unabhängig oder vielleicht doch unabhängig? Oder ausreichender Weise unabhängig?
Wenn du mich direkt fragst, dann sehe ich natürlich ganz genau die kritischen Punkte. Es ist ganz klar, dass ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk in Deutschland erstens natürlich kein Staatsrundfunk ist, das muss man schon so sagen. Da haben wir in Deutschland noch eine relativ privilegierte Situation, wenn man das im Vergleich zu anderen Ländern sieht, wo es natürlich eine ganz andere Art von Rundfunkfreiheit und vor allem von Rundfunkunfreiheit gibt. Aber natürlich gibt es diese Punkte, wie zum Beispiel die Aufsichtsräte, also die Rundfunkräte, wo auch Parteisoldaten drin sitzen, die natürlich auch ihre Interessen dort wahrnehmen möchten. Das muss man auch kritisch betrachten und das ist auf keinen Fall eine ideale Position. Was aber natürlich eine gewisse Unabhängigkeit schafft, ist, dass die Beiträge nicht über die Steuern sozusagen eingenommen werden. Also hier eine gewisse, mehr oder weniger eine Unabhängigkeit von der aktuellen Koalition, wie sie vielleicht im Bundestag sitzt, existiert. Aber auch hier sehen wir zum Beispiel über die Haushaltspauschale, dass es da auch ganz klare politische Machtspiele sein können, ne, die da über die Höhe oder die Zusammensetzung von solchen Rundfunkgebühren entscheiden können.
Wenn das dann über einen Steuerposten mal finanziert werden sollte, also nicht mehr über, über diese Gebühren, die es ja irgendwo jetzt immer noch sind, auch, also jetzt hat es dann eher so den Anschein einer zweckgebundenen Steuer, was ja eigentlich nicht geben darf. Also Steuer ist ja was also nicht zweckgebunden sein darf, deswegen auch extra Krankenkassenbeiträge und so weiter. Also man darf nicht festlegen, auch als Regierung, dürfte sie natürlich schon, aber macht sie selber nicht, laut eigenem Vorhaben. Aber wenn jetzt, du sagtest das Wort Parteisoldaten, diese Parteileute aus politischen Parteien sind doch aber laut Maßgabe des demokratischen Staates Vertreter von öffentlicher Meinung, der einen oder der anderen Art. Was soll denn an diesen Parteisoldaten denn nun sein, dass man Angst haben muss, von denen in irgendeine Abhängigkeit gebracht zu werden?
Ach naja, das kann man natürlich schon so betrachten, und ich bin der Letzte, der jetzt hier im Radio sagen würde, ich möchte die Parteiendemokratie abschaffen. Die hat wahrscheinlich schon gewisse Vorzüge, auch wenn man jenseits der BRD-Grenzen guckt. Das ist ganz klar, aber ich meine, es gibt ja unzählige Fälle, wo kritische Dokumentationen ins Abendprogramm verdrängt wurden, weil das der eine oder andere da Spaß dran hatte, ja, oder der da seine Interessen angetastet fühlte. Also gibt es unzählige solche Beispiele. Deswegen glaube ich, sollte man diese Kritik schon wachhalten und immer wieder, wenn sie geeignet ist, auch ansprechen. Aber wie ich schon gesagt hatte, es gibt auch ungünstige Konstruktionen, also dass auch die Vertreterinnen und Vertreter der Verfassungsorgane jetzt nicht unmittelbar auch darin vertreten sind, das ist schon auch eine sinnvolle Angelegenheit.
In der Verfassungsorgane, dass die nicht...
Ja, Vertreterinnen und Vertreter des Bundestages, ne?
Ach so, ja. Na gut, aber funktioniert nicht dieses ganze Konstrukt, das hängt ja alles zusammen, auch von den Begründungen, die man da immer gibt, also die Pressefreiheit, die Demokratie und das Recht, und das hält sich ja alles so gegenseitig aneinander fest. Der Kern des Ganzen ist aber doch, dass ich über diese Wahl von Parteien die ganze Geschichte legitimieren soll und damit alles andere automatisch mitlegitimiert ist. Also auch Polizei und Justiz, und also der ganze Gewaltapparat ist mitlegitimiert, und aber auch die entsprechenden Regeln, mit denen also Presse und Recht auch agieren. Nun müsste man auch sagen, wenn es denn so ist, dass die Parteisoldaten sagen, das soll nicht sein, dann sind es doch aber die legitimierten Herrscher, die dann für 4,5 Jahre das auch dann machen dürfen. Dann würde sich doch diese Art von Unabhängigkeit eigentlich widersprechen mit dem Anspruch, dass doch alles demokratisch zugeht. Wozu braucht man denn überhaupt denn noch Unabhängigkeit von diesen...
Wahrscheinlich verstehe ich nicht ganz, worauf diese Frage abzielt. Also die Unabhängigkeit ist ja erstmal unmittelbar aufgrund des Anspruchs, den man an sich selbst auch geltend macht, gegeben. Wenn ich sage, ich bin ein unabhängiger Journalist, dann bedeutet das auch, dass ich die auch öffentliche Verpflichtung, die ich als Journalistin oder Journalist der Öffentlichkeit gegenüber wahrnehme, groß schreibe. Und das machen wir als Studienzeitschrift zum Beispiel im besonderen Maße, würde ich sagen. Und wir bemühen uns da auch, hohe Ansprüche an uns selbst immer wieder geltend zu machen. Eine gewisse Unabhängigkeit von Staatsorganen, ja, wir leben nun mal aufgrund eines staatsorganisierten Lebens- und Gesellschaftsform. Vielleicht kannst du die Frage ja nochmal so konkretisieren, dass sie auch beantwortbar wird.
Ja, das ist jetzt vielleicht schwierig. ich glaube, ich kriege das nicht mehr zusammen jetzt.
Schade.
anders vielleicht. Habe ich schon wieder alles vergessen, was du gesagt hast. Das waren so viele interessante Punkte.
Ich kann sie gerne mal wiederholen.
Nein, ich frage mal, also eine Unabhängigkeit würde die nicht zur Voraussetzung erstmal haben, dass der Mensch, der sich journalistisch betätigt, existenziell abgesichert ist und nicht abhängig ist davon, Geld ranzuschaffen, auf welche Weise auch immer. Wäre das nicht also die allermindeste Basis für Unabhängigkeit?
Nicht zwangsläufig. Also wir sind auch so das Beispiel, dass man jetzt auch von null an beginnen kann, natürlich, und auch mit wenig Aufwand und Mitteln unabhängig schreiben kann. Also man muss jetzt nicht zwingend eine Rundfunkabgabe haben, sagen wir mal, ne, um jetzt den Rundfunk zu finanzieren vielleicht. Gut, es ist natürlich dadurch wiederum eine Unabhängigkeit gegeben, gewissermaßen, ne, dass dass die ARD halt nicht komplett werbefinanziert sein muss, so wie die privaten Sender, die halt sehr abhängig sind von also Werbeplatzierung, Schleichwerbung und so weiter. Aber zwingend notwendig ist es nicht, dass man jetzt viel Geld hat dafür.
Naja, aber ich muss existieren können. Also ich bin zumindest als Individuum erstmal doch genötigt, irgendwo zu gucken, wie kann ich überleben. Und da es sowas wie ein bedingungsloses Grundeinkommen oder wenn was mal Existenzgeld nicht gibt und noch nicht geben wird, kann, zumindest nicht in dieser Art von Gesellschaft, wird man sich irgendwo strecken müssen, wird man irgendwoher Geld ranschaffen müssen.
Das ist ja eigentlich einer der Punkte, die ich ganz zu Anfang stark machen wollte. Es ist natürlich klar, dass in einer Gesellschaftsordnung, wie wir leben, man nicht in dem Sinne unabhängig aus dem Mutterleib schlüpft und dann plötzlich die Grundrechte in die Wiege gelegt bekommt. Um Grundrechte, wie sie in der Verfassung uns zugestanden werden, wahrnehmen zu können, braucht man erstmal Geld. Das ist so einer der Grundwidersprüche von grundgesetzlichen Grundrechten, dass sie erst dann erfüllbar werden, wenn man auch die Moneten in dem Portemonnaie hat. Da wird jetzt wahrscheinlich so mancher Parteipolitiker vielleicht auch ein bisschen zu Recht sagen, es gibt ja gewisse Mindestzahlungen, die zwar auch sanktioniert werden, wenn man seine Arbeitsangebote nicht annimmt und so weiter und so fort. Das ist natürlich höchst kritisch zu betrachten, also dass es aber zumindest einen gewissen Grundsorge gibt. Aber wie du schon völlig zu Recht sagst, das reicht natürlich auch nicht, um auf dieser Grundlage dann große journalistische Arbeit praktizieren zu können. Da hat man wohl ganz andere Nöte. Aber worauf Christoph angespielt hat, trotz aller Widrigkeiten und wenn man so ein bisschen sein Schlupfloch gefunden hat, und wir als Studierende sind ja in einer, wenn auch in den letzten Jahren wieder geschrumpft, in einer etwas, ja, wie sagt man, privilegierten Situation, die auch ein bisschen geschrumpft ist in der letzten Zeit, aber wir sind in dem Sinne privilegiert, dass wir eine günstige Krankenversicherung haben, wir müssen ja fast keine Studiengebühren in Brandenburg bezahlen, bis auf einzelne Posten, die auch kritisch zu betrachten sind. Aber wir können uns eben doch gewisse Freiheiten rausnehmen und deswegen haben wir diese Chance jetzt auch genutzt, solange wir noch jung und knackig sind und uns um bestimmte Dinge noch keine Sorgen machen müssen. Und das muss man immer im Hinterkopf behalten, dass wir als Studierende bestimmte Sorgen nicht so haben, wie andere Teile der Bevölkerung sie jederzeit haben. Und deswegen ist der Einwand natürlich völlig berechtigt. Also eine Unabhängigkeit muss man sich auch erstmal unter den gegenwärtigen Bedingungen auch entweder erkennen oder auch erarbeiten, sofern einem das gestattet wird.
Ist dann aber dann doch wieder so ein Stück Ideal, das man anstreben kann, also was aber in Widerspruch zu Gegebenheiten erstmal kommt. Also es kollidiert mit der Notwendigkeit, sich irgendwo Geld zu beschaffen.
Also ja, die einzige Einschränkung ist eigentlich dann eher, wenn man jetzt vom Geld reden würde, ist höchstens die Auflage in unserem konkreten Fall bei der Studierendenzeitschrift. Wir müssen jetzt nicht 50.000 Auflage haben, aber mit mehr Geld könnte man natürlich mehr Auflage machen, aber das würde unsere Unabhängigkeit nicht vergrößern. Mhm. Also es würde genauso bleiben, wir würden genauso weiterhin berichten. Wir haben uns da schon wirklich auch darauf geeinigt, dass wir eben unabhängig schreiben und eben nicht so wie die Events oder andere Anzeigenzeitschriften dann zum Beispiel eben auch bezahlte Gastronomiebeiträge machen und solche Geschichten. Also da sind wir strikt. Geld versaut dann vielleicht eher den Charakter. Wenn man jetzt, sagen wir mal, so groß wäre wie der Spiegel, dann hat das nochmal eine andere Dimension. Wie man dann agieren würde, ist aber völlig offen. Aber wir für unseren Fall als Studierendenzeitschrift bewahren uns die Unabhängigkeit und leben sie halt in einem kleineren Kreis aus bei der Publikation, aber wir sind jetzt nicht dadurch eingeschränkt, dass wir jetzt weniger Geld haben für den Druck und für die Verbreitung.
Ja, das ist ja auch am Anfang schon angesprochen. Es war ja früher natürlich eine andere Arbeitsweise, so ein Heft zu publizieren, eine andere Preisdimension. Das ist heutzutage in weiten Teilen natürlich auch aufgrund von sozial prekären Beschäftigungsverhältnissen, das darf man natürlich auch nicht kleinreden. Also wir profitieren ja natürlich auch von geringen Löhnen in bestimmten Branchen. Deswegen können wir auch eine preiswerte Zeitschrift herausgeben. Aber nichtsdestotrotz, erstmal auf dem Blatt Papier, auf unserer Rechnung steht ein kleinerer Betrag als vielleicht vor 10 Jahren. Und das hat natürlich auch die Möglichkeit, publizistisch arbeiten zu können, erheblich vergrößert. Und zweiter Punkt ist auch, wie du schon angesprochen hattest, die Möglichkeit von Internetpublikationen und so weiter und so fort, die bei einem sehr geringen finanziellen Aufwand, die aber trotzdem nicht in Abrede zu stellen ist. Also es gibt natürlich auch dort finanzielle Aufwendungen. Es wird immer so getan, als wäre das Internet kostenlos verfügbar. Natürlich gibt es auch eine materielle Gegenseite, jetzt nicht nur im monetären Sinne. Aber das hat natürlich auch die Arbeitsweise, publizistisch zu arbeiten, auch für unsere Studierendenzeitschrift erheblich vereinfacht, beziehungsweise wir sind ja so groß geworden, ne? Also als es uns gab, gab es auch schon WordPress und dann konnten wir das auch unmittelbar nutzen. Aber hier ist natürlich auch die Frage, was geht auch im großen Markt der ja, verkauften bundesweit erscheinenden Zeitschriften auch unter. Ne? Also so einen Blog muss man auch erstmal stark machen, genauso wie man Studierendenzeitschrift auch erstmal einen Namen geben muss, damit sie auch gelesen wird. Ne? Also einen Blog zu betreiben, reicht in einem hart umkämpften journalistischen Markt auch noch nicht, um gut publizistisch arbeiten zu können.
Christoph hat es ja angedeutet, also es scheint offenbar ein Widerspruch zu sein zwischen der Wirksamkeit, der Geltungsfähigkeit in der Gesellschaft mit dem, was man publiziert und ja, den Möglichkeiten, die man hat. Macht es durch Internet sicherlich einfacher, aber ich weiß nicht, vielleicht können wir das im nächsten Punkt nochmal kurz streifen. Es gibt dann quasi schon Fernsehkonkurrenz auf YouTube. Viele Leute betreiben da Channels und gerade junge Leute gucken gar kein Fernsehen mehr, sondern nur irgendeinen bestimmten Heinzelmann, der dort es schafft, wie auch immer, mit positiven wie negativen, wie völlig belanglosen Dingen, eine Schar um sich zu horten. Ja? Und kann man sich fragen, was ist da von dem Anspruch, was ein Journalist eigentlich leisten soll, kann, sollte, was fehlt in der Gesellschaft, was er beitragen kann? Kommt das da drin überhaupt noch vor? Aber ich spiele erstmal eine kleine Musik. Ich habe jetzt Entscheidungsnöte. Ich entscheide mich einfach für Play Dead Gaze 80er Jahre, ein Rückgriff in vergangene graue Vorzeiten. Na, waren das schöne Klänge. Die kennen die meisten, die heute am Radio sitzen. Glaube ich gar nicht mehr. Kanntet ihr sie?
Doch, ja.
Ja? Nein, das war wirklich, ich weiß gar nicht, welchem Jahr. Egal, ihr seid auf 88.4 Radio, Frappo, Freies Radio Potsdam im Salatschatten zum Thema Journalismus. Heute Gäste von Speak Up, der Studierendenzeitschrift. Wir haben die Leute vorgestellt mit ihrem Heft. Wir haben die Unabhängigkeit vom Standpunkt des, naja, ich habe es mal so genannt, Ideals oder wozu wäre denn ein unabhängiger Journalist überhaupt gut durchgesprochen. Jetzt würde ich mal eine ganz andere provokante Frage stellen.
Da bin ich aber gespannt.
Warum denn überhaupt unabhängig? Also welche Form von Abhängigkeit vermutet man denn da? Also es kann doch dann wohl nur um Interessen gehen.
Klar.
Weil die Sache selber, die man bespricht, die man darlegt, weil was erwarte ich denn von einem Radio, einer Zeitung, einem Fernsehen? Doch eigentlich nur, dass ich Informationen bekomme. Die mögen doch bitte stimmen. Wenn sie nicht stimmen, wäre nicht schön. Dann erwarte ich Erklärung und auch die Erklärung, die möge doch bitte stimmen und nicht stimmen, also keine falsche Erklärung sein. Und ich erwarte, ja, vielleicht noch Unterhaltung, aber das ist eine ganz andere Sparte.
Ja. Würde ich nur zu Teil zustimmen. Natürlich erwarte ich von Rundfunk, Zeitschriften, Zeitungen, also alles, was wir so als Presse bezeichnen würden, dass sie Informationen liefern. Klar, das ist eine auch rechtlich vorgegebene Aufgabe der Journalistinnen und Journalisten. Sie sollen Informationen beschaffen, sollen sie aufbereiten, auf ihre Wahrheit hin überprüfen.
Du redest zumal imperativ sollen und der rechtliche Auftrag und
ja.
Mit Unabhängigkeit, glaube ich,
ist da lass so mir Auftrag nur den Gedanken zu entfassen. Was ich aber noch sagen wollte, ist, dass natürlich noch mehr dazu gehört. Und Presse muss natürlich auch kommentieren, muss hinterfragen, muss auch meine eigene Position beziehen und auch eine Meinung aussprechen, sich trauen, auch eine eigene Meinung aussprechen zu dürfen. Und das passiert natürlich auch ganz oft. Aber ich will mit sagen, Presse ist mehr als Informationsbeschaffung und Unterhaltung. Es gehört auch dazu, dass Presse zur öffentlichen Meinungsbildung auch beiträgt. Und wenn wir uns an unserem Beispiel der Studierendenzeitschrift Speak Up auch orientieren dürfen, haben wir natürlich auch ganz genauso neben den klassischen Nachrichten und verschiedenen Berichten als journalistische Darstellungsform auch Kolumnen, Glossen, ganz klassische Kommentare, wo wir auch mal Stellung beziehen. Aber dann sagen wir das auch so, dass wir hier aus uns heraus sprechen, natürlich aufgrund einer guten Recherche und aufgrund von gewissen Informationen, aber dann auch eigene Wertungen natürlich einbauen, ist ganz klar. Und das gehört auch zur Presse dazu.
Eigene Wertung, sagst du, und Meinung. Ich sprach vorhin von Erklärungen. Also, dass man zusätzlich zu den blanken Fakten und Tatsachen, die man natürlich auch auswählt, wo man natürlich schauen muss, welche sind denn die relevanten und wofür relevant, für welchen Aspekt, dass man dann auch versucht zu erklären, warum ist das so? Warum passiert das da jetzt in Ägypten? Was kann man davon halten? Diese Wertung, die man da vielleicht dranlegen würde, muss doch aber Kriterien haben, zum Beispiel. So, welche Kriterien setzt man da an? Welche Kriterien sind denn die, die ich mir wünsche von einem Radio? Ich meine, da gibt es nur eine Sorte Kriterium. Das wäre ein, ich sag mal, radikal humanistisches. Also was bringt also für die Menschen irgendein Leid und was bringt ihnen Glück? Welches andere Interesse kann denn da überhaupt sein? Also wogegen? Und also diese Unabhängigkeit muss ich doch auch von der Sache auf etwas beziehen, wo man eine Befürchtung hat, ja, dass da was anderes reinkommt oder...
Ja klar, ich meine, wir haben das ja schon die letzte Dreiviertelstunde schon immer wieder angeschnitten. Es gibt verschiedensten Formen der Interessenskonflikte, finanzielle Interessen spielen da rein, politische Interessen. Natürlich gibt es da immer das Risiko und den Verdacht, dass Medien da nicht ganz unbelastet von solchen Zusammenhängen sind. Und das ist, was für mich auch Unabhängigkeit bedeutet, dass ich das erstens, dass ich mir eine gewisse finanzielle Unabhängigkeit schaffen kann, nicht nur als und vor allem nicht nur als Privatperson, sondern als Organ, für das ich auftrete. Und zweitens, ich natürlich auch eine politische Unabhängigkeit mir bewahren kann, so wie es hier zum Beispiel ist, dass man sich nicht von Regierungsorganisationen stiften lassen möchte. Deswegen gibt es ja auch in Deutschland keinen Staatsrundfunk, der ist ja vom Bundesverfassungsgericht auch zu Recht verneint worden, sondern dass es eine andere Form von Presse gibt, die eben nicht politisch unmittelbar vorbelastet ist.
Also ich denke, dass die ersten Kriterien, die du aufgezählt hast, die würde auch voll und ganz die junge Freiheit erfüllen. Die gehören also, glaube ich, nicht zum staatlichen Establishment, die... Mein Rechner ist gerade ausgegangen. Das
sind Wenn ja da die Notizen stehen, ist doof, ne?
Ja, ja. Nein, die Musik ist dann auch drauf, die ich dann zum Abschluss spielen will.
Ah, schade.
Die junge Freiheit ist, glaube ich, unabhängig. Die finanzieren sich weitestgehend über die Leute, die die Zeitschrift kaufen. Haben vielleicht ein paar Sponsoren, die gut verdienen oder irgendein Kapital haben, aus denen sie das sponsern können. Was wäre denn der Wert an so einer unabhängigen Presse wie der jungen Freiheit? Wozu muss es denn die geben? Also was wäre der Vorteil davon, dass man ein unabhängig, nehmen wir mal, die wären, man könnte sich ja so denken, dass das die einzige wirklich unabhängige Presse wäre, die es in Deutschland gäbe. Wäre das eine gute Sache?
Nein. Also ich kann da in diesem Fall nur für mich als Privatperson sprechen, nicht als Speak-Up-Redakteur, wobei ich auch glaube, dass sich da viele von unseren Redakteurinnen und Redakteuren, wenn nicht sogar alle anschließen würden, dass es da einen sehr beschränkten bis gar nicht existenten Mehrwert für die Gesellschaft gibt. Und wenn man sich anguckt, was da so publiziert wird, dann kann man auch hier die Unabhängigkeit natürlich ganz stark anzweifeln. Also wenn man sieht, wer da Gastbeiträge liefert, wo die Leute sonst noch so organisiert sind, was da für Werbung geschaltet wird. Wenn man vielleicht ganz streng die Kriterien, wie sie gerade genannt habe, anwenden würde, könnte man das dahin drehen, aber auch nur mit sehr viel Aufwand, glaube ich. Wer aber selbstkritisch hinterfragt, und das muss man Presse auch immer wieder tun als Leserinnen und Leser, der wird auch sehen, dass da ganz große Interessenkonflikte nicht nur bestehen, sondern auch immer wieder sich im Schriftbild allein schon wieder zutage treten.
Im Schriftbild?
Ja, ja, doch.
Interessen?
Naja, die nutzen nicht die von vor zwischen 33 und 45, aber man sieht schon, wie gewisse Artikel allein schon vom äußeren Erscheinungsbild her aufgebaut sind.
Na, wie auch immer, auf alle Fälle könnten die. Man könnte sich zumindest theoretisch vorstellen, weil du hast jetzt wieder angefangen zu fragen, naja, ist vielleicht doch nicht, und die Werbung, die geschaltet wird, doch nicht ganz unabhängig. Aber da müsste es doch wiederum diese dunkle Macht irgendwo geben, die Journalisten, also in dem Fall würde man das nicht so sehen, also dass die guten Journalisten der jungen Freiheit durch irgendwelche Interessen okkupiert werden, sondern die schreiben das ja aus eigenem Interesse, die denken ja wirklich so. Und die können das total unabhängig machen. Was würde dann noch bleiben an diesem, ich nenne es mal Wert, Unabhängigkeit?
Naja, das hast du jetzt natürlich auch, um zu provozieren, bewusst ein Extrembeispiel gewählt. Ne? Und
ach, so extrem ist die gar nicht. Ich finde
naja,
die journalistisch äußerst anspruchsvoll.
Anspruchsvoll? Naja, ich könnte da jetzt ein paar Beispiele nennen, die dich vielleicht in Schwitzen bringen würden, wenn du da noch das Argument nochmal bringst. Also Homophobie, ein Punkt zum Beispiel, der sehr stark aufgemacht wird, würde ich nicht so unterschreiben. Aber trotz alledem gibt es natürlich auch fürs journalistische Arbeiten Grenzen und auch ganz bewusst ein Rechtsrahmen, in dem agiert wird, und der wird dann natürlich auch regelmäßig überschritten, und es gibt auch Rügen, die auch durch bestimmte Aufsichtsanstalten dann auch zu Recht ausgesprochen werden. Deswegen, man bewegt sich immer auch in einem gewissen Rechtsrahmen, den man einhalten muss. Deswegen habe ich den auch ganz bewusst zu Anfang genannt, weil der auch wichtig ist, dass es einen solchen Rahmen gibt. Es gibt eine Unabhängigkeit von den Faktoren, wie ich sie benannt habe, aber es muss auch die Handhabe einer Gesellschaft geben, gegen Bestrebungen und gegen Neigungen, die nicht im Interesse einer solchen Gesellschaft sind, wie wir sie uns verfassungsgemäß gegeben haben, dass man die auch bekämpfen kann.
Also, wenn ich das zusammenfasse, mal aus einer Sicht von oben drauf, dann heißt das, der Journalist oder die journalistische Einrichtung, Fernsehen, Zeitung und so weiter, mögen doch bitte etwas tun, was einem bestimmten Kriterium entsprechend gut ist. Also die Wahrheit berichten, richtige Erklärungen berichten und Wertungen, wenn, dann nur da treffen, wie du hast es formuliert, irgendeinen Gewinn bringen, der Gesellschaft, habe ich so in Erinnerung, oder eben die Gesellschaft, die wir uns wünschen und so weiter. Also es sind dann doch ganz konkrete Kriterien. Da kann man doch sagen, bitte Journalisten, macht das doch so. Und es wäre doch dann gut, das würde ich ja dann voll unterschreiben.
Ist aber, glaube ich, falsch herum gedacht. Es gibt bestimmte Spielregeln, nach denen Gesellschaft funktioniert, und das ist auch, glaube ich, ganz klar, und wir leben ja auch in so einer Gesellschaft und ich finde das auch gut so. Dennoch ist das Herangehen ja anders. Erstmal existieren wir als Journalistinnen und Journalisten und schreiben, und dann kann es uns höchstens passieren, dass man uns auf die Finger kloppt. Aber es gibt ja keine Zensur im engeren Sinne und es gibt auch keine Vorzensur, vor allem, dass wir vorher unsere Berichte und Nachrichten irgendwo einreichen müssen, wie wir es vielleicht vor 120 Jahren auch gemacht hätten. Das ist ja nicht mehr so. Das heißt, wir können erstmal prinzipiell frei handeln, und im Zweifelsfall, wenn bestimmte Grenzen erheblich überschritten werden, dann gibt es Ärger. Aber dann gibt es ihn in der Regel auch zu Recht.
Dann gibt es dann aber wiederum den, der entscheiden muss, welche Grenzen sind überschritten und in welche Richtung zum Beispiel gehen diese Grenzen, nach links oder nach rechts, also zu einem humanistischen Standpunkt oder zu einem antihumanistischen Standpunkt. Das entscheidet der Staat. Also man unterwirft sich ja dann doch wieder einer Gewalt, die die Regeln vorschreibt, und kommt ja aus dieser Abhängigkeit auch nicht raus. Und da, wo man sie vielleicht teilen würde, wäre ja eigentlich genau das Gegenteil davon, das, was man sich wünscht. Nämlich vielleicht mal gar nicht so eine freie, unabhängige Presse. Weil, also, ich sage immer, ein Satz vielleicht noch, Menschenfreiheit und Pressefreiheit widersprechen sich.
Das musst du erläutern.
Weil die Presse ist ja dann letztendlich irgendwo, Presse oder Fernsehen, Rundfunk, ein Machtinstrument. Weil es entscheidet über die Informationen, die rumkommen, die nicht rumkommen. Und wenn man sich die Bildzeitung anschaut, da kommen also ganz andere Informationen rum, die auch das Denken der Leute, ich würde nicht sagen beeinflusst, aber es gibt eine Kohärenz, die eine ganz eigenständige Entwicklung auch
darstellt. Ich glaube, man darf einfach zwei Dinge nicht durcheinander bringen. Unabhängigkeit bedeutet ja nicht, dass es plötzlich keine Machtstrukturen mehr in Gesellschaft gibt. Ja, also Gesellschaft funktioniert aufgrund von gewissen Machtverhältnissen. Das ist jetzt erstmal völlig wertneutral. Aber seit Foucault wissen wir, dass es nicht einfach so ist, dass die Menschen vor sich hin vegetieren und unabhängig voneinander existieren. So ist es ja nicht. Unabhängigkeit des Journalismus bedeutet erstmal die Kriterien, die ich vorhin genannt habe, dass gewisse Grundvoraussetzungen gegeben sein müssen, dass man überhaupt journalistisch arbeiten kann. Das heißt, dass ich einen freien Zugang zu gewissen Informationen habe, dass ich frei arbeiten kann, dass ich gewisse materielle Grundbedürfnisse befriedigen kann, dass ich überhaupt erstmal als Journalist bestehen kann und publizieren kann. Das ist die eine Sache. Was du auch meinst, eine ständige Beeinflussung der Medien und der Verdacht der Medien, der uns irgendwie einvernehmen möchte und indoktrinieren möchte, vielleicht ja, vielleicht nein, sicherlich, und das kann man auch für sich als Person bei vielen Medien so beobachten, aber es wäre auch naiv zu glauben, dass Medien nicht irgendwie auf uns wirken. Natürlich wirken sie auf uns, also für mich als Medienwissenschaftler aus dem Studium heraus ist das natürlich eins der Top-Themen, aber das sind, glaube ich, zwei unterschiedliche Dinge. Unabhängiger Journalismus, der überhaupt erstmal aufgrund seiner Unabhängigkeit Journalismus sein kann, und auf der anderen Seite eine Gesellschaft, die auch verstehen muss und akzeptieren muss, dass Journalismus auswählen muss, dass er filtern muss, dass er verkürzen muss, erklären muss, kommentieren muss, erläutern muss. Das gehört ja alles zusammen, das macht ja auch erst Journalismus aus, aber dessen muss man sich, glaube ich, auch bewusst sein, wenn man journalistische Darstellungsformen nutzt.
Dann sind wir wieder beim Ideal, wenn du dann also doch diesen Widerspruch zumindest teilweise mitträgst. Also, dass Medien nicht unbedingt unabhängiger Journalismus sind.
Nee, das habe ich nicht gesagt. Ich habe ja genau das Gegenteil gesagt.
Ja. Also, das war ja die Schnittstelle. Das hast du ja quasi bestätigt, dass Journalismus in der Regel nicht unabhängig ist. Aus welchen Gründen auch immer, kommerzielle Abhängigkeiten, politische, wie auch immer. So, er ist es nicht. Also sind wir doch wieder beim Ideal.
Nee, da hast du mich dann vielleicht falsch verstanden. Ich habe gesagt, dass die Grundvoraussetzung, um überhaupt journalistisch arbeiten zu können, eine gewisse Grundunabhängigkeit sein muss. Wenn ich das mal ein Beispiel
unser... Ist doch ideal.
Ist nicht ideal, das ist bei uns, kannst du ganz praktisch im Prinzip nachvollziehen. Wir als Studierendenzeitschrift SpeakUp unterliegen nicht solchen Zwängen, dass wir unsere redaktionellen Inhalte aufgrund von bestimmten Machtgefügen auswählen müssen. Das ist einfach so. Das kann man vielleicht auch anders sehen. Und natürlich wählen wir auch bestimmt auf Grundlage bestimmter Kriterien aus, die wir uns selbst natürlich auch auferlegen. Der zweite Punkt ist aber natürlich, dass Medien auf uns wirken. Und das ist ja auch ihre Aufgabe. Es wäre ja sinnlos, Medien zu produzieren und zu publizieren, die dann keine Wirkung haben. Wir wollen ja, dass sie auf uns wirken. Und wir wollen, dass sie uns eine Meinung bilden und dass sie für uns kommentieren und filtern. Das sind aber zwei verschiedene Dinge, die man klar trennen muss.
Aber welche Meinung man sich bildet, ist das nicht auch eine eigentlich substanzielle, vielleicht sogar grundlegende Frage?
Selbstverständlich, also Bild-Zeitung hat ja auch nicht ohne Grund diesen Slogan sich gewählt, ne, bild dir deine Meinung. Die Meinung ist die, die sich die Bild bildet und die habt ihr euch zu bilden. Das soll jetzt kein Bashing sein, ich sehe das ganz genauso kritisch wie wohl auch alle anderen. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich eine gewisse Grundauswahl, die man als Leserschaft vor sich zu liegen hat, wo man doch noch eine gewisse Entscheidungsfreiheit. Jetzt ist gerade ein bisschen, deswegen komme ich ins Stottern, ein kleines bisschen Unruhe so im Hintergrund, da kommen Leute rein und gehen wieder raus. Ja, ist aber gar nicht so schlimm.
Der Film kommt
so ist das hier halt, ganz genau. Da wird schon die nächste Sendung vorbereitet. So, ich mache erstmal einen Punkt. Ich glaube, der Punkt ist auch klar geworden.
Ja, ich denke, wir werden auch Phil nicht länger aufhalten, der schon seinen Plattenspieler unter dem Arm hat. Und ja, was halt man in so einer Stunde anreißen kann, haben wir, glaube ich, versucht anzureißen. Und vielleicht haben wir euch ein paar Anregungen mitgegeben auf den Weg. Ich wünsche euch einen schönen Sommer und meinen Gästen einen... ihr habt Ferien jetzt, ja?
Ferien gibt es nicht.
Vorlesungsfreie Zeit.
Genau, es gibt immer was zu tun.
Ja, ja.
Und trotz Semesterferien.
Die nächste Ausgabe wartet.
Ja, genau. Im Oktober kommen wir wieder raus.
Ich werde reinschauen. Ja, ich verabschiede mich auch, Jobs vom Salatschatten. Wenn ihr mich hören wollt, am Freitag im Kuze, zusammen mit Konrad Ender, Patricia Fester und Evolution, zum Textvarieté Krtacik. Da lesen wir Texte aus 6 Jahren, Texte im Untergrund und 2,5 Jahre Papierpiloten, der Konrad zumindest. 20 Uhr fängt es an. Ich würde mich freuen, wenn ich den einen oder anderen da wieder sehen würde von euch. Ansonsten in 3 Wochen zum, ja, weil der Monatsanfang ist jetzt überschritten, zum nächsten Thema, das ich noch nicht kenne. Ich muss mir noch Gedanken machen. Hat mich gefreut, euch alle hier und Martin um mich zu haben. Ich spiele zur Überleitung noch ein Modern-Kisten-Lied. Das ist jetzt was Bekannteres. Misery Lab Escapes.